Diese Woche große Jubiläumswoche bei Quotenmeter FM und los geht's.
O-Ton, O-Folgen, ein großer Schritt. Quotenmeter FM, ihr seid der Hit. Egal ob Serien, Filme, TV, wir hören zu, ganz ohne Tabu.
Mit jeder Folge ein Stück mehr Charme. Euer Podcast hält uns warm. Danke fürs Lachen, für Tiefgang, fürs Sein. Auf die nächsten 800, wir stoßen mit euch an.
Und damit recht herzlich willkommen bei Folge 800. Da sind wir schon und wir düsen in die Zielgerade. Wir haben ja gesagt, wir machen maximal 1000 Folgen. Und jetzt kommt das letzte Fünftel. Ja, und so wie wir schon immer gesagt haben, der Podcast geht zu Ende, habe ich mir einen Experten aus Film und Serien eingeladen. Hallo Dennis.
Ja, hallo. Danke, dass ich zu einem so feierlichen Anlass da sein darf.
Genau, vor 50 Folgen haben wir ein bisschen gequizt. Heute wollen wir über das Ende reden.
Genau, das Ende. This is the end.
Genau. Für mich gibt es ja eigentlich nur eine gute Serie und die ist natürlich Emergency Room. Nach 331 Folgen gab es. Ich muss das mal wieder irgendwann durchgucken.
Weißt du, dass das Ende von der Serie Leben gerettet hat? Also echte Leben in der echten Welt. Passt vielleicht ganz gut zum Thema. Die Serie und Friends später haben nachweisbar Leben gerettet, weil das war ja damals noch lineares Fernsehen. Das heißt, das Finale lief an einem bestimmten Zeitpunkt, wo man dann vom Fernseher sitzen musste, um das zu gucken und nicht irgendwie on demand 10 Tage später oder so. Das heißt, alle Leute saßen zu Hause vorm Fernseher und wollten die letzte Folge von Emergency Room und dann später von Friends gucken. Und deswegen sind ganz viele Krankenwagen in den Hochzentralgebieten, also New York, LA und so, einfach viel schneller durchgekommen und konnten die Verletzten ins Krankenhaus bringen, weil die Straßen frei waren.
Das ist ein sogenannter Blockbuster in Anführungszeichen.
Ja, genau, das war ein richtiger Blockbuster, nur halt das Gegenteil davon, wenn man zu Hause geblieben ist und nicht den Block gebastelt hat. Ja, genau.
Wahnsinn. Ja, das waren noch lustige Zeiten eigentlich, dass man sich so unterordnen musste, dass man irgendwie gesagt hat, deine Serie kommt dienstags, ich sage es mal, um 21.15 Uhr und da musst du jetzt zu Hause sein.
Ja, so ein bisschen kommt es ja wieder. Ne? Jetzt, wo nicht mehr alle Folgen einer Serie auf einmal gedumpt werden, gibt es ja Leute, die für ihre Lieblingsserie dann wirklich hier in Deutschland nachts um 4 aufstehen, um die neue Folge von House of the Dragon auf HBO oder so sehen zu können.
Das war tatsächlich Wahnsinn. Das war ja auch noch mit der letzten Staffel von, wie heißt es? House of the Dragon?
Game of Thrones.
Game of Thrones. Da hatte ja Sky teilweise nachts 30% Marktanteil. Ja. Und bei den 14- bis 49-Jährigen waren das auch nachts um 2 dann die höchsten Reichweiten. Und das hat eigentlich damit niemand gerechnet, dass das so beliebt ist.
Ja, ja, ne? Ich muss ja zugeben, mir ging es ja auch so. Ich bin auch für die letzte Folge nachts um 4 aufgestanden. Ich konnte gar nicht pennen, vielleicht deswegen, weiß ich nicht. Aber ich bin aufgestanden um 4 und habe um 4 Uhr die Folge angeklickt auf meinem Sky-Ticket damals noch und habe dann da die letzte Folge Game of Thrones nachts um 4 im Pyjama geguckt.
Und hast dich da gefreut?
Nein, weil die leider sehr, sehr, sehr schlecht endet, die Serie. Passt ja auch zum Thema hier. Das ist so eine Serie, die für mich sogar durch die wirklich richtig räudig schlechte letzte Staffel jede Art von Rewatch-Fähigkeit verloren hat, weil ich keine Lust habe, es nochmal zu schauen, wenn ich weiß, dass es auf so eine Enttäuschung hinausläuft.
Ja, was vielleicht auch das Problem war, dass es keine wirkliche Romanvorlage gab. Man hat zwar mit dem Macher der Bücher geredet, wie so er das plant, aber das war es dann ja irgendwie auch.
Ja, genau. Der hat ihnen halt so einen Punkt gegeben, wo sie rauskommen müssen mit der Story. Und du hast halt auch gemerkt, dass diese Punkte auch abgehakt worden sind. Aber die haben halt den Weg dahin überhaupt gar nicht geebnet. Weswegen diese Punkte, die dann abgehakt werden mussten, halt aus dem völligen Nichts gekommen sind.
Die haben ja dann jetzt auch noch die andere Serie gemacht. Oh, meine Namen heute, also ich bin schon wie meine frühere Oma.
Du meinst Three Body Problem.
Ja, genau. Da bin ich auch mal gespannt, wie es weitergeht.
Ja, also anscheinend ja gar nicht viel. Was man so hört, hat Netflix da ja schon so ein bisschen auf Schadensbegrenzung gesetzt. Und wollte jetzt alles irgendwie. Ja, so anscheinend wäre, also das Buch ist ja ein unheimlich dickes Mammutwerk, ist eine Trilogie von einem chinesischen Autoren. Mit unheimlich vielen so hochkonzeptualen Ideen da drin und wirklich so High-Concept, Fantasy, Science-Fiction quasi. Und da bräuchte man locker so, ja, alleine pro Buch wahrscheinlich 2 Staffeln das zu erzählen. Aber Netflix will jetzt nur noch eine Staffel haben, wo sie alles zu Ende erzählen müssen. Und das kann schon per Definition nicht gut gehen.
Ich dachte, dass es noch zwei Staffeln gibt, weil sonst kriegst du das ja alles gar nicht so hin. Aber ja, ich muss sagen, die Serie, ich habe es mir durchgelesen, nicht das Originalbuch, sondern den Wikipedia-Eintrag. Und die Serie hat auch ein echt schlechtes Ende.
Ja, weiß ich nicht. Da ist so ein bisschen der Weg das Ziel bei der Serie. Ne? Die geht nicht aufs Ende drauf hinaus. Aber da sind so viele krasse Konzepte und krasse Ideen und so, dass sich allein der Weg dahin auf jeden Fall lohnt.
Ja. Und vielleicht ist es ja wie bei The Blacklist oder so, dass man einfach nach 200 Episoden von 250 einfach die Lust verliert.
Ja, kann man auch
vorstellen. Das ist auch so eine Serie, die Leute immer weiterempfehlen. Guck The Blacklist. Es wurde immer bei mir im Umfeld irgendwie geredet, aber keiner hat die Serie zu Ende geguckt und den Leuten, denen du das sagst, wie es endet, die sagen dann, aber das ist aber ein doofes Ende.
Ja, ganz oft so. Auch bei Lost zum Beispiel. Ne? Was waren wir damals alle begeistert von Lost? Jeden, den ich kannte, hat damals Lost geguckt. Das war so das Gesprächsthema Nummer 1 auf dem Schulhof oder auf dem Campus damals. Und alle haben spekuliert, was hat es mit den Zahlen auf sich? Was ist das? Was ist jenes? Was ist dies? Ja, und dann irgendwann lief das halt 7 Staffeln lang. Du hast auch gemerkt, die haben das alles schon total ausstrapaziert und so. Das Ende war auch nicht gut. Und da ist halt auch jede Luft dann draus entwichen, dann aus diesen ganzen Mysteries.
Ja, ich habe mal ein Video dazu gesehen, von Flips oder so. Da ging es darum, dass die J.J. Abrams Mystery Box eigentlich immer das Mystery ist, einfach das Mystery am Ende gar nicht aufzulösen.
Ja, das macht er ja immer, ne? Auch bei Star Wars zum Beispiel. Als er die neue Trilogie gemacht hat, die Prequel-Trilogie, Sequel-Trilogie meine ich, da hat er ja die Filme 7 und 9 gemacht, aber er erklärt halt einfach nichts. Er erklärt weder, wie das Lichtschwert in den Besitz von Maz Kanata gekommen ist, noch erklärt er, wer Maz Kanata ist. Er muss sich am Ende aus dem Hintern raussaugen, wie der böse Imperator wieder zurückkommen konnte und sowas. Hat er auch nicht vernünftig erklärt. Disney ist jetzt noch dabei, Schadensbegrenzung zu betreiben und in den ganzen Serien zu erklären, warum zum Beispiel der Imperator wieder lebt, weil das JJ einfach nicht getan hat.
Aber da muss ich auch sagen, ist aber auch Kathleen Kennedy einfach die völlig falsche Person, die den Laden leitet, weil wenn ich so eine Trilogie nochmal mache, 7, 8, 9, dann soll ich vielleicht ein Gesamtkonzept vorlegen und nicht irgendwie, ach, mal schauen, dann kommt der nächste Regisseur, ach, mal gucken.
Ja, und vor allen Dingen, wenn ich das schon ohne Konzept mache, man muss ja dazu sagen, George Lucas hatte für die Originaltrilogie auch kein Konzept. Ne? Auch der hat nachher Sachen geredconnt, die vorher in Episode 4 gesagt worden sind, aber da noch nicht Gültigkeit hatten. Also allein, dass zum Beispiel Darth Vader, der Vater von Luke ist, stand in der ersten Episode noch nicht fest. Ne? Das hat er erst hinterher festgelegt und dann geredconnt quasi. Der hatte auch kein Konzept. Aber es hat zumindest alles Sinn ergeben und für große Kinomomente gesorgt. Aber du hast ja völlig recht, Kathleen Kennedy, die hat ja nicht einfach nur zwei Regisseure ohne miteinander zu sprechen genommen, sondern zwei Regisseure, die auf der jeweils diametral entgegengesetzten Seite im Star-Wars-Fandom sind, wo der eine immer genau das scheiße fand, was der andere vorher gemacht hat, sodass die beide immer dann beschäftigt waren, den vermeintlichen Schaden des Vorgängers dann wieder rückgängig zu machen.
Ja, das ist natürlich dann doof, wenn du das natürlich von Produzentenseite so nicht machst. Ja, auch ein Ende, was ziemlich stark umstritten war, war How I Met Your Mother.
Ja, fand ich auch ganz furchtbar. Ich habe die Serie wirklich mal sehr geliebt. Ja, ja. Ich habe die mal sehr geliebt, die Serie, so in den ersten paar Staffeln, als sie auch sehr geschickt mit diesem unzuverlässigen Erzähler gespielt haben, weil das ja alles in Rückblenden erzählt wird und Ted, der Erzähler, ja auch gerne mal ein bisschen flunkert und seinen Kindern nicht die ganze Wahrheit erzählen darf, teilweise auch aus so Jugendschutzgründen und so, hat man ja ganz oft so eine Schere gehabt, dass er was anderes erzählt, als man im Bild sieht. Hm. Aber dann waren ja die letzten Staffeln, waren ja, glaube ich, nur noch diese Hochzeit, dieser eine Tag
genau.
Der Hochzeit.
Ja, ja, das war doch, erst ist die halbe Staffel Barney irgendwie vom Flughafen oder durchs Land gereist.
Ja, fand Marshall, ich auch schon furchtbar.
Marshall, genau.
Das war, weil der parallel die Muppet Show drehen musste, also den Muppet Film drehen musste mit Amy Adams und nicht genug Zeit hatte, da am Set aufzutauchen. Deswegen mussten sie ihm irgend so einen Subplot geben, den sie da drehen konnten, wo die Muppet Show gedreht wurde.
Ja, aber es war trotzdem furchtbar.
Es war ganz furchtbar, ganz, ganz furchtbar, ja.
Also da,
es war auch so, du hast ja einfach gemerkt, die ringen jetzt um jede Minute Sendezeit, die sie irgendwie füllen müssen, weil sie hat noch 24 Folgen machen müssen, bis Marshall wieder zur Verfügung steht, damit sie dann die finale Staffel mit dem ganzen Cast machen können.
Ja. Also das muss ich auch irgendwie sagen, weil, also ich fand, das Ende ging eigentlich schon, aber der Rest außen herum, also die gesamte 9. Staffel war furchtbar.
Ja, es war eigentlich genau wie Game of Thrones. Das Ende haben sie ganz am Anfang schon gedreht, weil die Reaktion der Kinder musste ja die jugendlichen Kinder beinhalten und nicht, die durften ja nicht erwachsen werden in der Zwischenzeit.
Ja.
Deswegen war das Ende schon gedreht. Und dann haben sie halt einfach die Serie nicht auf dieses Ende ausgerichtet, genau wie bei Game of Thrones, sondern haben das Ende quasi hinten dran getackert und alles ignoriert, was in den 8 Jahren vorher passiert ist.
Ja, ich habe jetzt zuletzt das Ende von Young Sheldon gesehen. Und
da bin ich leider raus, keine Ahnung, kann ich nichts zu sagen.
Ja, da kommen noch mal, also da stirbt der Vater in der vorletzten Folge und dann geht er eben aufs MIT und es ist halt irgendwie lustig, weil die Originaldarsteller Sheldon Cooper und seine Frau siehst du in der jetzigen Zeit und die erzählen es dann eben noch gegenseitig, wie es ausgeht. Also quasi, Sheldon sitzt ja? An seinen Memoiren.
Aber dann schon wieder der Schauspieler aus Big Bang Theory.
Also genau, der sitzt, und das ist eigentlich deswegen ganz cool, weil die halt so in 3-4 Szenen auftauchen. Mhm. Und es ist halt dann einfach noch so lustig, wie das dann halt rauskommt, wie die Kinder heißen. Also der eine heißt Leonard, das eine Kind. Und eine Tochter haben sie, aber das haben sie nicht verraten, wie es heißt.
Okay. Na gut, ist doch schön, wenn das auf so zwei Zeitebenen, Prequel und Sequel, abläuft. Es hat ja zum Beispiel auch Better Call Saul, das Prequel zu Breaking Bad, hingekriegt. Und das hat für mich auch eins der besten Enden von Serien überhaupt. Ist ja eine Prequel-Serie, aber es gibt auch immer wieder Szenen, die in der Zeit nach Breaking Bad spielen. Und da ist auch das Ende der Sendung angesiedelt. Und das endet halt wirklich wie die ganz großen Filmklassiker. Also wie Casablanca oder so. Das hat ein extrem gutes, extrem starkes Ende.
Das habe ich noch nicht gesehen. Magst du uns erzählen, wie es ausgeht?
Soll ich jetzt wirklich spoilern?
Ja, kannst uns spoilern.
Okay, dann Spoilerwarnung an alle für die Serie Better Call Saul. Bitte unbedingt selber gucken und nicht jetzt von mir spoilern lassen. Also lieber mal eine Minute überspringen oder so. Aber wer sich nicht beherrschen kann. Also es gibt, wie gesagt, zwei Zeitebenen. Und es geht ja um diesen etwas dubiosen Anwalt von Walter White, ne, der am Ende von Breaking Bad dann auch quasi in so ein Zeugenschutzprogramm geht. Und diese, oder so ein Verschwindeprogramm von der Unterwelt. Und die Serien, die in der späteren Zeit nach Breaking Bad spielen, die spielen immer in diesem Schutzprogramm und er hat dauernd Angst, dass ihnen die Leute auf die Schliche kommen, dass ihn die Polizei erwischt und dass er für seine Taten gerade stehen muss. Und tatsächlich am Ende muss er ins Gefängnis und wird noch einmal ein letztes Mal von seinem Love Interest, von Kim Wexler, in die er halt die ganze Serie über halt so romantische Ambitionen hatte, besucht. Und die beiden haben so ein ganz, ganz bittersüßes Ende miteinander. Da passiert gar nichts Dramatisches, aber das ist einfach so ein toller Dialog, wo du genau merkst, die kommen jetzt eben nicht zusammen. Also nicht genau wie bei Casablanca eben, ne, wo du halt merkst, dass Humphrey Bogart und Ingrid Bergman, die werden nicht zusammenkommen. Ingrid Bergman fährt mit Laszlo Benet, nee, wer ist da mit Victor Laszlo davon. Und du musst halt einfach das gehen lassen, was du geliebt hast, wegen der Sachen, die du vorher gemacht hast.
Ja, das ist traurig.
Ja.
Ich bin gerade am Überlegen, ob ich denn wirklich so viele Enden kenne. Also beim Filmbereich zum Beispiel frage ich mich, wie man, da will man doch jetzt Slumdog Millionär 2 oder so machen.
Ja, gut. Ich meine, der erste hat ja auf so einer Märchennote geendet. Auch ein interessantes Ende, dass der mit so einer Bollywood-Tanznummer endet, ne, der erste.
Ja, da war super.
Ja, ich finde es auch ganz cool, weil es halt diesen Märchencharakter unterstreicht. Ne? So ein bisschen so am Ende lebten sie glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Man kann da bestimmt auch einen zweiten drehen, aber dann muss man ja eigentlich quasi die Story nochmal ganz neu erzählen. Ne? Also so ein Rehash des ersten Films.
Ja, also ich frage mich, was man da überhaupt drehen möchte.
Ja, also vor allem, man will ja auch nicht dasselbe nochmal erzählen. Das wäre auch langweilig. Das hat jetzt zum Beispiel Gladiator gemacht. Gladiator 2 ist einfach nur Gladiator 1 nochmal. Und das ist ja auch nicht gut. Also da muss man schon irgendwie einen neuen Ansatz finden. Vielleicht, dass also er dann irgendwie ein Mentor wird für ein junges Kind aus Indien oder so.
Da habe ich mich tatsächlich gefragt, bei Gladiator 2, ist das der überflüssigste Film des Jahres?
Ich glaube ja. Der ist auch leider nicht gut. Also er ist nicht nur überflüssig, er ist auch tricktechnisch zum Beispiel ganz schlecht. Wenn diese CGI-Affen da kommen und so, da fragst du ja auch, was so ein erfahrener Regisseur wie Ridley Scott, was denn da geritten hat.
Wahrscheinlich das Geld. Aber ja. Ich habe mich zum Beispiel auch bei Indiana Jones 5 gefragt, wo man da 400 Millionen US-Dollar verballert hat.
Ja, also ich meine, der vierte war ja auch schon ziemlich, naja, auch der hat ja so richtig beschissenes Ende leider, wenn dann da am Ende die Aliens kommen, die keine Aliens sind und so. Aber auch der fünfte war von vornherein unnötig wie ein Kopf. Dann hat den ja nicht mal Spielberg gemacht, sondern immerhin auch noch ein guter anderer Regisseur mit Sam Mendes. Aber ja, Indie ohne Spielberg ist halt wie Indie ohne Harrison Ford, würde auch nicht funktionieren. Und so hat der Film von vornherein schon keine gute Chance gehabt.
Ja, also ich war da leider im Kino. Und wie fandest du eigentlich das Ende von Barbie?
Das Ende von Barbie? Ja, noch mit das Bessere an dem Film. Ich bin ja nicht so der große Fan von Barbie. Am Ende gab es immer eine nette Punchline, so einen netten Witz, als sie dann quasi in der echten Welt angekommen ist. Aber mir war der ganze Film zu sehr Holzhammer, also zu sehr mehr Message als wirklich Story.
Er geht super los und wird dann wirklich klamaukig.
Ja, finde ich auch. Und ich finde, er sagt auch nichts Profundes aus über Patriarchat und Frauen in der Gesellschaft und dies, das. Er hat nichts zu sagen. Er tut so, als hätte er eine riesengroße Message, aber ich glaube, das Ganze ist nicht wirklich bis zu Ende gedacht.
Ja, und vor allem, ich habe die ganze Zeit nicht Oppenheimer angeguckt und dann gucke ich mir Oppenheimer an und denke mir, warum diskutiert irgendjemand darüber, welcher der bessere Film von beiden ist?
Ja,
das ist doch logisch, wenn du es anguckst.
Ja, natürlich, klar. Alleine welcher Film macht die wichtigere Aussage von beiden, ne? Allein da schon. Aber natürlich ist Christopher Nolan auch noch mal ein versierterer Filmemacher als Greta Gerwig, die ja noch nicht so viele Filme unter ihrem Patronage und auch keine großen Blockbuster-Filme, sondern mehr so diese Indie-Filme, so wie Lady Bird und so. Oder Little Women, solche Sachen halt. Ich glaube, der Film hat zu vielen Leuten gesprochen, die halt nicht wir sind. Also vor allem zu Frauen halt. Das sind wir beide jetzt ja nochmal nicht. Deswegen kann man ihm auch nicht komplett seine Existenzberechtigung absprechen. Aber ich fand den sehr infam in seinem Verständnis von Feminismus.
Ja, würde ich auch so unterschreiben. Also es war dann doch auch... Es war einfach ein bisschen zu lächerlich in vielen Punkten.
Ja, und auch so die Idee, dass wenn einmal ein Mann da nach Barbie Town kommt, dass man dann direkt da alle zu willenlosen Sklaven machen kann. Das sagt ja auch viel über dieses Verständnis dahinter aus.
Ich habe mich zuletzt auch ein bisschen mit der Saw-Filmreihe beschäftigt. Einfach nur, weil ich auch ein bisschen Squid Game angeguckt habe und ein bisschen Lust auf Blut hatte. Das hört ja auch nie auf, oder ist das jetzt mal irgendwie in sich geschlossen?
Ich glaube, da kommt schon wieder ein neuer jetzt nächstes Jahr irgendwann. Der erste war ja noch richtig so ein fieser, kleiner Independent-Slasher. Der war ja ziemlich cool. Hat ja auch schon so einen Twist am Ende, der auch schon so ein bisschen, naja, nicht drüber nachdenken, nach dem Motto funktioniert. Aber dass man daraus mal ein 10-Filme-Franchise machen würde, hätte einem wohl auch keiner erzählen können. Gut, die meisten haben noch eine ganz gewisse Qualität. Also die kann man ja noch ganz gut so als Horrorfilm halt weggucken. Aber auch da gibt es durchaus Filme, wo ich sagen würde...
Ist das wirklich Horror oder ist das eigentlich schon ein bisschen schon Satire?
Ja, es geht auf jeden Fall in so eine satirische Richtung. Ne? Jetzt nicht so doll wie zum Beispiel Scream oder so, aber er hat auf jeden Fall auch schon so satirische Elemente drin. Und ich glaube, so manche von diesen Plot-Twists und Erklärungen, wer noch lebt und wer doch in Wahrheit noch lebt und so, die sind auch schon so ein bisschen augenzwinkernd gemeint.
Ja. Ja, was ist denn eigentlich so mit den anderen großen Filmen, die wirklich am Ende ja enttäuschen?
Da kann man jeden Film von M. Night Shyamalan schon mal anfügen. Also vielleicht außer Sixth Sense und Unbreakable. Alle anderen danach sind ja immer komplett auf einen willkürlichen Twist hin geschrieben worden, die überhaupt keinen Sinn ergeben, die super dämlich sind teilweise und wirklich, wirklich, wirklich blöd sind.
Ich muss gerade nochmal googeln, was hat denn der alles nochmal gemacht?
Ja, er hat zum Beispiel, wie gesagt, The Sixth Sense, Unbreakable, Glass und Split, das waren so die vier guten Filme. Alle anderen von ihm finde ich doof, also Science war noch von ihm, The Village, Lady in the Water, ganz furchtbarer Film, Trap habe ich letztens gesehen, letztes Jahr, der war auch ganz, ganz furchtbar. Davor Kevin at the End of the World, also leider hat der Mann mehr Grütze als gute Filme.
Old The Wizard zum Beispiel habe ich gesehen von ihm.
Der war doch ganz gut. Das wäre so ein bisschen seine Rückkehr nach Hollywood. Den musste er selber finanzieren, weil er zu dem Zeitpunkt schon so verbrannt war, dass ihn kein Studio mehr anstellen wollte. Hat er den Film einfach selber finanziert. Der ist auch wieder ganz gut, aber auch mit einem Low-Budget auskommt.
Aber das Schlimme ist, du siehst das überhaupt nicht, dass der günstiger, also vom Budget her günstiger ist.
Ja, sie haben sich halt beholfen mit diesem Found Footage, ne, dass alles aus so einem Videorekorder, also in so einem Camcorder stammt und es damit gefilmt wird. Dadurch kannst du schon mal die teuren Kameras sparen, wenn du halt immer diesen Camcorder benutzt.
Ja. Was war nochmal Split? Worum ging es denn da?
Das war der Film, wo James McAvoy irgendwie 13 verschiedene Persönlichkeiten hat oder so. Und dann entführt er Anya Taylor-Joy und ein paar andere Mädels und die müssen aus seinen Klauen entkommen. Und am Ende gibt es halt einen Twist, der wiederum ziemlich cool war eigentlich. Weiß ich, soll ich den verraten? Oder
ja, verraten ruhig. Wir sind ja hier bei...
Okay, wir spoilern heute ohne Ende. Also ganz am Ende schon, da ist der Film eigentlich schon vorbei und die Handlung ist abgeschlossen. Dann gibt es aber nochmal eine Szene, wo du ein Restaurant siehst und in dem Restaurant läuft ein Fernseher und auf dem Fernseher wird von diesem Fall berichtet, dass eben James McAvoy da die Mädels gefangen genommen hat und entkommen ist hinterher. Und dann sitzt eben auf dem Stuhl in dem Diner, sitzt Bruce Willis in seiner Rolle aus Unbreakable, zieht seine Kapuze auf und geht raus, um jetzt den Typen, den James McAvoy, zu jagen. Also revealed, dass das in derselben, im selben Universum spielt wie Unbreakable.
Ah ja.
Genau, und darauf zahlt dann der Film Glass ja ein, weil Glass ist dann die Konfrontation zwischen James McAvoy und eben Bruce Willis.
Okay. Und ich habe zum Beispiel mal, also eine meiner Lieblingsserien ist Superman aus dem Jahr 1993. Und die Serie war ja erst total erfolgreich, dass sie dann zwei Staffeln geordert haben, eine vierte und eine fünfte Staffel. Aber irgendwie hat dann Disney ABC gekauft und Disney hat irgendwie gesagt, ja, wir haben irgendwie keine Lust auf Superman und haben den dann auf Samstag gelegt. Und deswegen wird die Serie mit einem Cliffhanger beendet und die haben dann einfach ein Kind bekommen. Und hinterher haben sie dann gesagt, ja, wir hatten eine fünfte Staffel geplant mit einem Kind, das sehr schnell wächst, dass es eben schon innerhalb der ersten paar Folgen dann im jugendlichen Alter ist. Da muss man echt sagen, ja, eigentlich bin ich froh, dass es keine fünfte Staffel gegeben hat. Also
ja, die Comics machen das jetzt heutzutage, ne? In den Comics hat Superman inzwischen ein Kind.
Genau.
Ja. John Kent, der auch künstlich gealtert worden ist und jetzt eben auch schon ein Teenager oder junger 20er ist, irgendwie so. Und natürlich auch genderfluid ist und bisexuell und dies und das, ist ja alles heute so. Ja, also wer das doch mal lesen will, der kann die Comics einfach aktuell lesen. Da taucht dann John Kent auf. Aber wo du es gerade sagst, da müssen wir natürlich auch mal über Alf reden, ne? Thema Cliffhanger enden. Da kannst du bestimmt noch mal deinen anderen Podcast-Kollaborateuren, den Julian Schlichting, zu ins Boot holen. Der macht ja auch einen Podcast, wo es sogar in einer Folge nur um Alf ging. Popkultur, könnt ihr alle gerne mal reinhören. Aber Alf endet ja auf einem richtig fiesen Cliffhanger. Da haben sie ja auch eigentlich das Studio zwingen wollen, um eine fünfte Staffel zu finanzieren. Und haben deswegen Staffel 4 mit einem bösen, bösen Cliffhanger geendet. Und das Studio aber gesagt, nee, wir machen keine weitere Staffel.
Und da frage ich mich aber immer dann, warum die das dann so einen Schund am Ende produzieren.
Ich glaube, sie haben halt gehofft, dass die Fans das Studio zwingen würden, jetzt noch eine Staffel rauszuhauen, damit es eine Auflösung gibt für diesen Cliffhanger.
Ja, aber
hat
irgendwie
nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert.
Ja, aber die vierte Staffel war auch nicht mehr ganz so geil.
Nee, dann kommt ja noch ein neues Baby dazu und so. Und dann müssen ganz viele andere Leute noch als Identität rausfinden, damit er weitere Anspielpartner hat sozusagen. Das war nicht mehr so doll, nee.
Und irgendwie haben sich auch alle am Set gehasst.
Ja, vor allem haben alle diese Puppe gehasst, ne? Weil die Puppe war halt der Star und so etablierte Schauspieler wie Max Wright, der den Willie Taylor spielt, der musste immer nur Stichwortgeber für die Puppe sein in seiner eigenen Wahrnehmung. Das fand er ganz furchtbar, aber der ist ja später auch sehr abgestürzt, ne? Der ist dann ja irgendwie auch verurteilt worden, weil er irgendwelche Crack-Süchte entwickelt hat und sowas. Also schlimmes Schicksal, ich meine, der wäre auch verstorben vor einiger
Zeit.
Der
ist verstorben, ja.
Ja, der junge Brian ist ja auch gestorben letztes Jahr. Also Benji Gregory. Ja, schade, dass es so zu Ende gegangen ist. Ich habe die sehr, sehr, sehr geliebt, aber leider war ihr kein großes Schicksal vorherbestimmt.
Wie war es eigentlich bei Two and a Half Men? Hast du das zu Ende angeschaut?
Ja, und ich gehöre zu den ganz, ganz wenigen Menschen auf der Welt, die das Ende cool finden.
Ja, was ich nur doof finde, dass man da nicht wirklich Charlie Sheen oder dass der Produzent nicht wollte, dass Charlie Sheen vorbeischaut, weil Charlie Sheen hätte das gemacht.
Hätte er, ja, das wusste ich gar nicht. Ja. Natürlich wäre es mit Charlie Sheen noch cooler gewesen. Aber das Ende war ja so ein dicker Mittelfinger an alle. Also ich finde, alleine weil das so viel Cojones hat, dieses Ende, allein deshalb finde ich es toll. Die haben ja quasi, die Folge davor war das echte Ende für die Fans, so mit, wo Ellen noch so ein kleines Happy End bekommt und so. Aber dann die 24. Folge, die war ja wirklich nur noch Mittelfinger in die Fresse rein und fickt euch alle. Und das finde ich super.
Und man muss auch sagen, also auch wenn das übelstes Klischee ist, aber das Kind dann in der letzten Staffel doch dazu zu holen, führte einfach, dass die Sendung halt wieder lustig wurde.
Ja, also ich finde auch, die letzte Staffel von Two and a Half Men kriegt nicht den Platz im Popkulturhimmel, der sie verdient.
Ja, und dann gibt es natürlich noch eine Serie, die der Hammer ist, aber da ist halt die Frage, gibt es ein Ende oder ziehen sie es jetzt immer weiter in die Länge? Und zwar Big Bang Theory.
Ja, ja, also das ist doch schon zu Ende, oder? Ich meine, ich habe meine letzte Folge gesehen irgendwann.
Ja, aber dann kommt jetzt noch Young Sheldon, dann kommt der Comicbuchladen und dann noch gibt es ja jetzt noch eine andere Serie mit George und Mandy.
Ja, die machen jetzt richtig so ein Cinematic Universe quasi drauf. So ein Serien.
Ja, leider.
Also. Okay, na, wusste ich gar nicht. Das heißt, der Comicladen ist dann so eine Art The Office, oder was?
Das weiß man noch nicht ganz genau. Okay. Man hat nur eben diese 3-4 Schauspieler verpflichtet und dann wusste man, dass es wahrscheinlich im Comicladen spielt.
Ja, gut, ich werde es mir mal angucken, aber ich halte jetzt nicht meinen Atem an, weil meistens ja diese dritten Ablegerserien oder so auch nicht mehr ganz gut sind. So geht es ja auch ein bisschen im Game of Thrones-Universum. Da kommt ja jetzt nächstes Jahr auch, oder dieses Jahr ja auch, der nächste Ableger raus und so. Und irgendwann muss man auch sagen, ey Leute, macht doch mal einen Punkt drunter, auch wenn es vielleicht eine Gelddruckmaschine sein mag, aber irgendwann reicht's auch.
Und vor allem muss man halt auch mal sagen, dass man irgendwie keine Lust hat, 20 Jahre mit einer Serie zu verbringen.
Ja, eben, genau. Und vor allen Dingen jetzt mal jüngere Leute, die damals nicht geboren worden sind, noch nicht geboren worden waren, die müssen dann ja, weiß ich nicht, 80 Stunden Material nachholen, um eine neue Serie gucken zu können. Das macht ja auch keiner.
Um überhaupt reinzukommen, und das machen sie ja, ja nicht.
Ja, genau, richtig. Das ist so, wenn du jetzt irgendeinem Kind erzählst, der müsste jetzt ins Marvel Cinematic Universe einsteigen, der muss ja 34 Filme und, ich weiß nicht, 10 oder so Serien gucken. Das kannst du ja keinem Kind zumuten.
Sollte man da jetzt mal einen Schnitt irgendwann machen?
Total. Hätten sie nach Endgame schon machen sollen. Endgame, der Name sagt es ja schon, ne? Das Ende hätte sein sollen. Da hätten sie vielleicht mal 3, 4, 5 Jahre künstlerische Pause machen sollen, so wie James Bond ja gerade Pause macht. Und dann mit einem neuen Cast das ganze Universum bei Null wieder losgehen lassen und dafür einfach ein paar Dinge anders machen. Ein bisschen frischer, ein bisschen neuer, so wie das Marvel ja auch alle paar Jahre mal macht, ihr Universum zu resetten in den Comics.
Oder ja, aber bei Batman funktioniert es ja, oder
ja,
ist das immer,
ja, ja,
wie es funktioniert.
Genau. Muss dann gucken, dass sich das vom Ton her ein bisschen unterscheidet und nicht mehr ganz so dieses Klamauk-Ding ist, sondern dann mehr so wie zum Beispiel The Batman von Matt Reeves eher so ein ernster Ansatz ist. Nimmst dir ein paar Schauspieler, die wirklich gut schauspielern können und dann kannst du da bestimmt was Cooles mitmachen. Aber jetzt halt immer noch in Phase 5 und Phase 6. Und dann holen sie jetzt ja Robert Downey Jr. zurück und Chris Evans haben es zurückgeholt und Scarlett Johansson werden sie auch wieder ausbuddeln. Also irgendwann muss man halt sagen, Leute, es reicht. Also Nostalgie-Baiting ist ja eine Sache, aber ein starkes Ende finden wird euch einen höheren Platz in der Nachwelt bringen, als jetzt noch da ein paar Euro rauszuquetschen.
Ja, weil es kommt ja auch keiner auf die Idee, die drei Batmans jetzt weiter zu erzählen.
Ja, also der von Matt Reeves kriegt ja eine Fortsetzung, ne?
Aber genau.
Ja, alle anderen sind jetzt quasi passé sozusagen, genau.
Und
wir können mal über Filme mit gutem Ende reden sonst. Wäre auch noch eine Idee.
Ja, zum Beispiel Forrest Gump.
Also
auch sehr gut, dass es mal keinen zweiten Teil gemacht hat, den man eigentlich ja, machen wollte. Das muss man den Leuten mal erzählen.
Ich meine, auch von der Romanvorlage gäbe es einen zweiten Teil, aber das ist gerade ein bisschen Halbwissen. Ich weiß es nicht.
Ich glaube auch, dass die Romanvorlage, da geht es weiter, aber ja, ich glaube, ja, genau, dass du diesen Film eigentlich nicht toppen kannst.
Gump und Co. heißt es, habe ich gerade gegoogelt, die Romanfortsetzung sozusagen. Ich meine, der Roman ist ja eh schon sehr anders als der Film. Ne? Im Roman fährt er in den Weltraum zum Beispiel, der Forrest Gump. Also das haben sie dann im Film weggelassen. Aber ja, ich finde den Film auch super. Das war ja auch so einer der ersten Filme, der diese Technik entwickelt hat, dass man echte, moderne Schauspieler in Filmmaterial von damals reinschneiden konnte. So konnte dann ja Forrest Gump zum Beispiel JFK treffen und so. Oder Martin Luther King oder sowas. Das hat Robert Zemeckis sehr gut gemacht, finde ich. Und ich finde, der Film endet auch so, dass man damit zufrieden sein kann. Ist ein bisschen was fürs Herz. Ist jetzt nichts allzu Dramatisches oder irgendwie Weltbewegendes. Aber schöner Film, runder Film, abgerundet. Und da brauche ich auf gar keinen Fall eine Fortsetzung von.
Genau.
Aber ich denke an so einen Film wie Die üblichen Verdächtigen. Der ist, glaube ich, aus den 90ern, wenn ich nicht irre. Und der Film ist eigentlich relativ langsam und noch sehr ereignisarm erzählt. Das sind fast nur Dialoge. Geht halt darum, dass irgendwer ein Verbrechen begangen hat. Und die Polizei stellt alle üblichen Verdächtigen in eine Polizei-Line-up, wo dann jemand erkannt werden muss und so. Und die alle beschreiben immer ihren Schattenmann, der das alles inszeniert habe, einen gewissen Kaiser Sose. Ist übrigens auch wieder ein Zitat aus Casablanca, ne? Round up the usual suspects. Und am Ende kommt eben raus, wer dieser Kaiser Sose ist. Und das hat damals, glaube ich, allen im Kino echt die Socken ausgezogen. Der Film, der lebt halt von seinem Ende. Ohne sein Ende wäre das so eine 6,0 auf IMDb. Mit dem Ende ist es halt eine 8,0.
Ja. Ich bin gerade überlegen, was es noch für gute Filme gibt, wo ich wirklich sage, oh, das war jetzt wirklich, wirklich gut.
Ja, ich liebe halt das Ende zum Beispiel von Zero Dark Thirty. Zero Dark Thirty ist ein Action-Kriegsfilm, was auch immer, von Catherine Bigelow. Da geht es um die Jagd auf Osama Bin Laden nach dem 11. September. Die Hauptrolle spielt Jessica Chastain und ist jetzt ein historischer Fakt, deswegen ist es kein Spoiler. Am Ende schnappen sie natürlich Osama und erschießen den dann ja auch. Das ist ja hoffentlich der Zuhörer hier bekannt. Und der Film endet eben damit, dass diese Figur, die von Jessica Chastain gespielt wird, die hat ihr ganzes Leben dem gewidmet, dass sie halt Osama Bin Laden fangen soll. Hat es jetzt endlich geschafft. Also eigentlich wäre jetzt ja so der angebrachte Moment des Triumphes. Aber sie zieht sich eben alleine in so einen Panzerwagen zurück und fängt einfach nur brutal an zu heulen. Weil sie quasi jetzt ihren Lebenssinn verloren hat. Weil ihr ganzes Leben darauf ausgerichtet war, Bin Laden zu fangen. Und jetzt, wo sie es gefangen hat, wo sie es geschafft hat, fühlt sie eben nicht das Gefühl von so überbordender Freude, sondern plötzlich ist dann nur das Nichts und sie weiß gar nicht, wie es weitergeht. Und das war so eine krasse, emotionale, menschliche Reaktion, auch top gespielt von Chastain eben. Also allein wegen dieser letzten 2-3 Minuten total sehenswert.
Ich finde es auch krass, dass wir in Deutschland das nicht wirklich hinbekommen, so richtige eigene Schicksale von Deutschland zu verfilmen.
Ja, am ehesten noch bei Leben, das Leben der anderen, ne? Da wäre es am ehesten noch so.
Ja.
Ich habe einen gesehen letztes Jahr, der fand ich richtig stark, der hat überhaupt gar keine Beachtung gefunden. Der heißt In Liebe eure Hilde. Der hat auch ein sehr bitteres Ende, geht auch wieder auf die Nazi-Zeit. Und das ist so eine kleine Funkergruppe, die immer versucht, irgendwelche Informationen an Russland durchzufunken, weil das halt so eine kommunistische Gruppe ist, also auch jetzt keine allzu positiv besetzten Charaktere, würde ich mal sagen, weil wir auch wissen, was Russland so für Kriegsverbrechen unter Stalin begangen hat. Aber die versuchen immer so Koordinaten und irgendwelche kriegswichtigen Dinge an Russland durchzufunken, werden natürlich geschnappt und Hilde wird auch hingerichtet, das ist auch ein echtes Schicksal, also die Frau gab es wirklich. Und am Ende kommt raus, dass von all den Funksprüchen, die sie da abgesendet haben, ein einziger angekommen ist und der hatte nur irgendeine sehr unwichtige Information da drin. Also eigentlich war alles umsonst. Wir sind völlig umsonst gestorben, hingerichtet worden von den Nazis für nichts und wieder nichts. Das ist natürlich ein extrem bitteres Ende. Aber sehr sehenswerter Film.
Das ist wahr, ja. Hast du eigentlich Desperate Housewives zu Ende geguckt?
Nee, da habe ich immer nach Staffel 2 oder 3, da kam doch immer mal so ein Jump in Time, so ein Zeitsprung nach vorne.
Und ja, nach Staffel 4.
Ja, genau. Dann habe ich aufgehört
zu gucken. Und dann war zum Beispiel Carlos blind und auf einmal konnte er wieder sehen, 3 Folgen später gefühlt.
Okay, also auch so ein bisschen so magisch schon fast, die ganze Serie dann. So eine magische Richtung.
Ja, es ist halt nie so überzeugend.
Ja. Das ist komisch, dass so eine relativ basierte Serie dann so komische Erzähltropen da einführt.
Ja, wenn du wahrscheinlich bei Folge 100 bist, also die Qualität von Desperate Housewives ist ja massiv gefallen und ich glaube, wenn du auf die Straße gehst und 100 Leute fragst, wie Desperate Housewives zu Ende geht, dann wüssten die das wahrscheinlich gar nicht.
Ja, das glaube ich auch, ja. Das ist so, ja. Da war die echt damals, die war so ein kleines kulturelles Phänomen, als sie gestartet ist.
Und dann genau, ist sie auch mal so in hohe Reichweiten.
Ja. Und dann irgendwann in Vergessenheit geraten.
Was ich immer noch ganz gerne gucke, ist Brothers and Sisters.
Hast schon ein paar Mal erwähnt, ja, aber bin ich noch nicht reingekommen, keine Ahnung. Hab ich noch nicht geschaut.
Ja, Disney Plus kann ich nur empfehlen, da gibt es viele Serien.
Ja, okay.
Ja. Aber wie ist das eigentlich? Es gibt ja viele Serien, gerade zu diesen Marvel-Formaten.
Ja.
Und die zwischen den Filmen spielen, lohnt sich die in irgendeiner Weise?
Kurze Antwort ist nein. Das braucht man alles nicht gucken. Die längere Antwort ist, es gibt ein paar, die ich durchaus guckenswert finde. Also richtig gut ist die Loki-Serie, wo halt um, ne, es geht um Loki, den Gott des Chaos, der ja in Avengers Endgame in der Zeit verschwindet, im Zeitschleifer verschwindet. Und die Serie hat so ein bisschen so ein Feeling wie Doctor Who zum Beispiel mit so viel Zeitreisen und so. Und die zahlt auch auf Deadpool und Wolverine ein, der jetzt im Kino lief. Also was man da sieht, ist auch nicht komplett umsonst. Das wird nachher wieder aufgegriffen werden. Das kann man durchaus gucken. Dann gab es jetzt eine Serie, Agatha Harkness. Agatha All Along hieß die Serie zuerst. Und dann hieß sie, glaube ich, The Coven of Chaos. Und die hat noch 10 andere Titel. Aber ich glaube, es wissen alle, welche Serie ich meine. Und die hat eben auch zum allerersten Mal im gesamten Marvel Cinematic Universe hat die am Ende einen großen Twist. Dass am Ende irgendwas rauskommt, was am Anfang schon angelegt war, aber nicht auf den ersten Blick klar war. Und das finde ich tatsächlich ein starkes Ende bei dieser Serie, weil das nochmal so die ganze Serie in ein anderes Licht rückt und man alles anders dadurch wahrnehmen kann, was man vorher gesehen hat. Und das schaffen echt sehr wenig Marvel-Serien, dass man dadurch ein Rewatch-Value bekommt.
Ja, ich habe Miss Marvel gesehen.
Ja.
Und habe mir dann auch deswegen den Film angeguckt. Den
das tut mir leid für dich. Der war leider Käse. Aber die Serie, ich mag einfach die Schauspielerin. Ich mag die Iman Vellani, die Miss Marvel spielt. Die macht das,
ich weiß, glaube ich, gar nicht mehr, worum es da ging in dem Film.
Ja, aber kann ich jetzt im Detail auch nicht sagen. Es treffen ja die drei Marvels aufeinander. Also Captain Marvel, dann die andere Captain Marvel und Miss Marvel. Und die retten das Universum oder sowas. Keine Ahnung. Der Film war mir so egal. Den haben wir auch jetzt. Wir haben jetzt,
ja.
Kleiner Spoiler, bei uns auf dem YouTube-Kanal kommt in 2 Wochen ein Ranking der besten Marvel-Filme. Und der Film hat es nicht mal in die nächste Runde geschafft.
Ja, ich muss auch sagen, es gibt auch da ein paar Szenen, die sehen so billig aus.
Ja, da merkst du genau, die haben es wieder nachgedreht, weil sie irgendwie mit dem Originalfilm nicht zufrieden waren. Und haben da wieder 10 Nachdrehs angeordnet, die alle scheiße aussehen. Und das siehst du halt immer sofort, wenn sie nicht genug Zeit hatten, da die CGI in Ruhe rendern zu lassen und so.
Ich frage mich dann auch immer, warum eigentlich die ganze Zeit in, also dass keine Klamotten mehr produziert werden, sondern alle einfach nur noch in grünen Sachen durch die Gegend tanzen.
Ja, also das ist in der Tat. Vor allem, ich habe jetzt gestern den Film gesehen, Better Man. Das ist ja dieses Biopic von Robbie Williams. Und da wird ja die Hauptrolle nicht von einem Schauspieler gespielt, sondern von einem Affen, also von einem CGI-Affen, keinem echten Affen, der ja Robbie Williams spielt. Und der ist ja auch aus dem Computer, genau wie diese Marvel-Sachen. Aber ja. Der sieht gut aus, der sieht richtig gut aus. Der sieht vom Design her aus wie diese Affen aus Planet der Affen, die ja auch schon sehr gut aussahen. Warum? Weil man sich halt einfach Zeit genommen hat, weil man einfach dem Ganzen Zeit gegeben hat, um zu wirken und zu rendern und in Ruhe die CGI-Artists hat arbeiten lassen, keinen Zeitdruck und so. Und plötzlich sieht das Ergebnis wieder gut aus. Und du kannst mit diesem Affen da wirklich mitfühlen im Film. Und das hat ja schon lange kein Marvel-Film mehr geschafft.
Ist es nicht auch dieser Film, wo alle gesagt haben, wer ist, also in den USA, wer ist Robin Williams?
Ja, die wissen nicht, wer das ist, genau. Der wohnt ja in L.A. und kann sich da ganz normal morgens einen Kaffee holen, weil kein Mensch weiß, wer Robbie Williams ist. Aber es ist vielleicht für ihn noch ganz angenehm, dass er diesem Star Ruhm entkommen kann und nicht von jedem Deppen da erkannt wird.
Ja, ähnlich war es ja damals mit Thomas Gottschalk, der dann gesagt hat, er fährt in die USA und wurde dann immer eingeflogen.
Ja, Herbert Grönemeyer wohnt auch in London, weil er einfach nicht erkannt werden will. Und in England kennt ihn halt keiner. Während in Bochum könnte er nicht mal eben eine Currywurst essen gehen. Das ist, glaube ich, auch so die Schattenseite des Ruhms, ne? Dass man natürlich sich überlegen muss, wo kann ich überhaupt noch rausgehen, ohne erkannt zu werden. Es wird auch in dem Robbie Williams-Film thematisiert, dass er diesen Ruhm halt, auch dass er so Schattenseiten hat und dass halt alle da an diesem Affen halt rumzerren und so. Es ist schon, ist ein guter Film, sehr gut.
Abschließend noch eine Serie, da weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Stromberg, finde ich, dass die Serie wirklich auf dem Höhepunkt endet. Man hätte kein besseres Ende schreiben können. Und dann gab es den Film und jetzt kommt nochmal ein Film.
Jetzt kommt nochmal ein Film, ja. Wo die alle ja auch wieder 20 Jahre älter sind als vorher. Weiß ich auch nicht, ob der Film das dann aufgreifen wird, also ob die 20 Jahre gealtert sind in der Handlung oder ob die einfach so tun werden, als würde es direkt nach dem ersten Film spielen. Weiß ich nicht, bin mal gespannt.
Ja, aber ich brauche es eigentlich nicht. Irgendwie muss ich sagen, nee. Die Serie war wirklich gut und schon irgendwie der erste Stromberg-Film, wenn man mal so den dann eben nachguckt und denkt sich, naja, nach der Serie nochmal diesen Film. Also tatsächlich ist es meistens auch so, dass ich den auch gar nicht danach überhaupt noch gucke, wenn ich mal die Serie zu Ende gucke.
Ja, kann ich verstehen. Da geht es ja so ein bisschen dem Stromberg auch wie seinem Vorbild The Office, auf dem ja Stromberg halt basiert. Die haben ja auch Steve Carell dann irgendwann verloren und haben eine sehr bewegende letzte Folge mit der Figur von Steve Carell gedreht. Und dann kam ja Will Ferrell da rein und ab dem Zeitpunkt hat die Serie ja auch nicht mehr funktioniert. Also auch die haben den Zeitpunkt für den richtigen Absprung halt quasi verpasst.
Ja, deswegen bin ich auch froh, dass wir nicht wirklich wie in den USA sind, dass man da 10 Staffeln gemacht hat oder 9 Staffeln, sondern dass man schön nach 50 Folgen in etwa Feierabend machte.
Ja, also in der Hinsicht kann ich wirklich jedem Menschen nur Serien der BBC empfehlen, weil die sind einfach zu Ende irgendwann. Die haben halt vorher ganz außer klar Dr. gesagt, Who. Wir brauchen außer Doctor Who, genau, aber die normalen Folgen da sind alles Miniserien. Die sagen halt vorher, wir brauchen 6 Folgen oder 8 Folgen oder so. Und wenn die 8 Folgen rum sind, dann ist das auch gut. Dann war's das.
Ist ja auch ähnlich so in Südkorea. Wobei die natürlich dann halt immer sagen, ob sie irgendwie... Ist es bei denen auch manchmal normal, dass du irgendwie 100 Folgen machst?
Ja, klar. Da ist noch Staffel was anderes. Aber jetzt zu Squid Game Teil 2 wurden sie ja scheinbar auch von Netflix gezwungen. Und ich habe jetzt gelesen, dass der Regisseur oder der Erfinder von Squid Game... Der wurde von Netflix wohl so dermaßen unter Druck gesetzt, seine Staffel da zu machen, dass dem vor lauter Stress seine Zähne ausgefallen sind. Das ist ja schon.
Oh Gott. Haben die Squid Game gespielt?
Das ist ganz furchtbar, ne? Ja, ja, vielleicht, ne? Aber das ist ja schon ganz brutal, wenn das echt so stimmt, wie man das liest, dass dem vor lauter Stress seine Zähne ausfallen. Also, tja, kein schönes.
Wobei, man muss ja eins sagen: Die zweite Staffel ist richtig, richtig gut.
Ich habe sie nicht geschaut, ehrlich gesagt. Ich habe die erste auch nicht gesehen. Ich glaube, ich bin da einfach nicht in Zielgruppe für.
Also ich habe die erste geguckt und fand die richtig bescheiden. Ich habe sogar die letzte Folge habe ich fast nur die ganze Zeit vorgespult. Aber die zweite habe ich dann vor Weihnachten bekommen von Netflix vorab. Und die hat mich echt gepackt. Weil die wirklich, okay. Also die ist wirklich, wirklich gut.
Ja, dann muss ich da mal reingucken vielleicht.
Ja, jetzt ist aber die Frage, ob irgendwann mal Doctor Who zu Ende geht.
Ich glaube nicht.
Also ich glaube nicht. Allerdings ist halt immer die Frage, also wir hatten ja den vorigen Showrunner und da muss ich sagen, also ich habe da letztens mit einem Bekannten nochmal drüber geredet, hat gemeint, okay, will da gar nicht mehr nachdenken, wie er sich durch die Folgen gequält hat. Und dann habe ich nur gemeint, nee, ich habe mir da einfach gewisse Folgen gar nicht mehr angeguckt.
Ja, also es gibt ja Leute, die wollen immer noch, dass der vorherige Showrunner zurückkommt, also der vor, ich glaube Steve Moffat war das ja, dass der zurückkommt. Weil der so einen großen Kultstatus bei Fans genießt und so viel richtig gemacht zu haben scheint. Vielleicht gibt es ja über die Reunion. Super. Genau. Vielleicht gibt es ja über die große Reunion, dass die BBC dann doch nochmal ihm mit Geld zuschmeißt, damit er zurückkommt. Und dann.
Er ist ja jetzt wieder zurück.
Ach so, schau an, wusste ich
gar nicht. Er hat zwar aber nicht als. Wie war das? Nicht als Showrunner, aber er hat 2 Folgen geschrieben und auch produziert.
Ja. Okay.
Die richtig, richtig gut sind.
Na dann, ist doch gut für die Fans.
Aber scheinbar mögen die sich auch, die 2 Showrunner. Und der dritte eben, der so viel anders gemacht hat, ja, das war nicht gut.
Nee, zu viel anders machen, also ne, never change a winning team, würde ich mal sagen. Man muss auch nicht auf Teufel komm raus immer alles anders machen.
Es funktioniert ja auch oftmals nicht. Also wenn wir uns auch mal in der Film- und Serienlandschaft angucken, gerade die Serien oder ja, die Serien, die viel umgeworfen haben, die wurden eigentlich im nächsten Jahr darauf abgesetzt.
Ja, genau. Ne? Das ist auch so ein bisschen immer so diese verzweifelte Strohhalm. Wir müssen irgendwas machen, wir machen jetzt mal alles anders. Aber das klappt halt leider auch nicht immer.
Ja, ja. War ja auch bei Scrubs so. Also ich meine zu hören, dass die Fans da überhaupt nicht begeistert waren.
Oh, Staffel 9 war leider ganz, ganz schlimm. Kommt aber auch jetzt neue Staffel wieder mit dem Originalcast. Also
oh nein.
Nichts endet jemals.
Ja.
Nichts endet.
Außer dieser Podcast. Und damit wären wir jetzt auch schon am Ende. nach einer guten Dreiviertelstunde. Ja, es ist schwierig, gute Serien zu finden. Und ich glaube deswegen, oder ich sage mal so, viele Leute schauen wahrscheinlich aktuell so viele Miniserien, weil du dann vielleicht nicht am Ende so wirklich enttäuscht werden kannst. Und wenn du mal so nachdenkst, wenn du viel Zeit in eine Serie investiert hast und die echt bescheiden endet, irgendwann bist du auch gefrustet.
Ja, total. Geht mir ganz genauso. Ich habe auch jetzt inzwischen für mich abgelehnt, alles zu gucken, was irgendwie jetzt schon 8 Staffeln hat, die ich nachholen müsste oder wo ich weiß, dass es ongoing ist. Ich gucke jetzt wirklich nur noch so diese kleinen schmutzigen BBC-Serien und freue mich, dass es irgendwann einfach zu Ende ist.
Genau. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.
Tschüss.